Ich finde es immer schade, wenn wir die Sonne aussperren, aber für diejenigen, die dann besser sehen, sollte es gern geschehen. Ich habe heute einen Kompromiss versucht zwischen einem Gospellied und dem Predigttext. Das Gospellied ist eins meiner Lieblingslieder. Hier ist der deutsche Text von He is always close to you. Das wird das erste Lied sein, was wir dann auch nach der Predigt hören. Es ist ein Lied, was mir sehr nahe ging, was mir zu Zeiten auch die Tränen in die Augen getrieben hat, besonders als ich meine Krise durchzustehen hatte. Wir singen gerne Gospel, und das Gospel ist ja ein Genre, was seine Entstehungsgeschichte in einer Zeit und in einer Geschichte hat, die eigentlich eine sehr traurige Zeit ist und man nicht gerne daran erinnert wird in den USA. Die Zeit der Sklaverei, und die Sklaven haben traditionelle Psalmgesänge mit traditionellen afrikanischen Rhythmen verbunden. Das für mich Faszinierende an dieser Musik, an Text und an Melodie, ist die Verbindung von wirklich extremem Leid und gleichzeitig nicht endender Hoffnung. Das spiegelt sich in diesen Liedern wider. He is always close to you ist nun ein Gospel, was nicht so alt ist. Es ist ein sehr junges Gospel, aber trotzdem ist da diese Verbindung von Leid und von Hoffnung. Martin Carbo ist erst 1965 geboren. Er ist Musikdozent und er sagt von sich selbst, dass er Autodidakt ist. Er hat zahlreiche traditionelle Weihnachtslieder, die wir auch hier sehr gerne singen, bearbeitet, so dass sie wieder ganz neu gehört und gesungen werden. Und ich habe den Eindruck, dieser Komponist hat den Nerv unserer Tage getroffen, in dem, wie er formuliert und in dem, wie er die Melodie gestaltet. Den Nerv treffen, das tut meiner Meinung nach auch dieses Lied. Und ich habe erst hinterher mitgekriegt, dass nicht nur ich das sehr gerne habe, sondern dass viele andere das auch sehr gerne hören. Und als ich bei YouTube geschaut habe, wie viele Fassungen es davon gibt und wie viele Chöre sich damit ausprobieren, hat doch dies deutlich gemacht, ja, hier wird ein Nerv unserer Tage angesprochen. Wo immer du bist, was immer du tust und was auch immer sich ändert, was du auch durchmachst, er weiß, wo du bist, er passt auf dich, er ist immer nah bei dir. Dieser Text spricht Menschen an, die in irgendeiner Weise Ermutigung brauchen, denen möglicherweise gerade das Leben aus der Hand gleitet, entgleitet. Sie suchen Ermutigung, suchen Zuspruch, sie finden es in diesem Text, in diesem Lied, wo du auch sein magst, was du auch tun magst. Und dann kommt diese Zusicherung, er ist einfach da, gesehen oder ungesehen, gespürt oder ungespürt, er passt auf, er behütet, er beschützt. Das klingt sehr gut. Das klingt zu gut, um wahr zu sein. Der Wunschtraum eines jeden. Ein stimmungsvolles Märchen für Erwachsene. Als Christen übersetzen wir gerne dieses großgeschriebene Er mit Gott. Und ich habe mich gefragt, geht das? Können wir das so machen? Oder machen wir Gott damit zu einer Märchenfigur? Zu einer guten Fee, die kommt und am Ende wird alles gut und ist gerettet. Oder zum Superman. Wie ist das mit Gott? Wie ist das? Immer close to you, immer nah bei dir, behütend, beschützend? Oder singen wir das Lied und es bleibt ein hohler Trost, Ich habe in der Bibel mich danach umgeschaut und ich habe einen bemerkenswerten Vergleich gefunden. Im 5. Buch Mose 32, Vers 10 heißt es, Gott hegt und schützt das Volk Israel, wie seinen Augapfel behütet er es. Und da musste ich dran denken, was wir nicht alles tun, um unsere Augen zu schützen. Da gibt es nicht nur die Brillen, dass wir gut sehen. Da gibt es die UV-Schutzbrille, da gibt es die Fahrradbrille, die Schwimmbrille, die Schweißerbrille. Alles, um unser Augenlicht zu schützen. Wir tun da einiges dafür. Und das zeigt doch, wie wichtig uns das Augenlicht ist. Und hier wird dieser Vergleich genommen und es heißt, dass Gott die Menschen schützt wie seinen Augapfel, wie seine Augen. So wie wir uns bemühen, das Augenlicht zu schützen, so ist Gott um den Schutz seiner Leute bemüht. So wichtig ist der Mensch Gott. Gott kümmert sich um dieses Volk Israel, so als wäre es ein Teil von ihm selbst. Der Augapfel ist ja nicht nur irgendetwas Kostbares, sondern er ist Teil des Körpers. Gott kümmert sich also um das Wohlergehen der Menschen, so wie er sich um sein eigenes Wohlergehen kümmert. Dieses Volk ist von Gott ausgesucht worden. Vers 10, Kapitel 5, 5. Mose 32, Vers 10. Und zwar ausgesucht nicht, als es auf dem Höhepunkt seiner Leistung oder seiner Erfolgskarriere war, sondern ausgesucht, als es hilflos durch die Wüste irrte, hungerte, unter der Sonne litt, manchmal den Weg nicht wusste. Und ich meine, dieses Wort Wüste, was da steht, das kann man durchaus auch im übertragenen Sinn als Metapher benutzen. Denn diese, ach so tröstlichen Worte, behütet wie sein Augapfel, die werden mitten hineingesagt in die Härten des Lebens, in unsere Härten hinein. Und ich habe entdeckt, dass es noch eine ähnliche Bibelstelle gibt beim König David oder späteren König David, Psalm 17, Vers 8. Er betet, behüte mich, Gott, wie deinen Augapfel. Behüte mich, wie deinen Augapfel. Davids Leben war bedroht und er bittet Gott, sozusagen sein persönlicher Bodyguard zu werden. Ganz selbstverständlich scheint David davon auszugehen, dass er Gott, er, David, so wichtig ist, so wichtig wie dessen Augapfel. Können wir uns das vorstellen? Behüte mich wie deinen Augapfel. Das heißt ja, ja, ich will, dass du, Gott, dich wirklich um mich sorgst, dass dir mein Schicksal nahe geht, dass dir mein Schicksal so nahe geht, dass wenn mir etwas wehtut, dass es dir, Gott, auch wehtut. Behüte mich wie deinen Augapfel. Und ich denke, genau da haben wir ein Problem. Wir kriegen es oft nicht zusammen, dass dieser Vergleich der Fürsorge, der extremen Fürsorge Gottes für uns hier im Zusammenhang steht mit dem Leid. Ob das eine Wüste ist, ob das Verfolgung ist. Es steht im Zusammenhang mit dem Leid der Welt. Und wir denken oft, es geht doch eigentlich nur eins. Wenn Gott das wirklich so macht, wenn ich ihm so wichtig bin wie sein Augapfel, dann müsste ja jetzt alles okay sein. Und dieser Vergleich zeigt, dass es durchaus auch anders sein kann. Behütet wie ein Augapfel heißt offensichtlich nicht, dass Gott seine Leute in Watte packt. Noch einmal wird deutlich, Gott ist eben nicht die gute Märchenfee, Gott ist eben nicht Superman, aber was heißt es dann? Wenn einer von uns von Krankheit oder Leid heimgesucht wird, versuchen wir doch meist auszuweichen. Entweder Gott, wie kannst du mir das antun? Durch Klage oder wenn es geht, durch Flucht. Aber heimsuchen ist ein interessantes Wort. Heimgesucht werden. Der biblische Klassiker für Fluchtfragen ist ja Jona. Der Jona, der fragte, warum ich? Und er entschied sich, ich nicht. Und er floh. Jona fand eine nette Mitfahrgelegenheit, die ihn weiter von Gott wegbrachte. Aber irgendwann holte Gott ihn ein. Wer Lust hat, das nachzulesen, das Buch Jona in der Bibel ist nicht lang. Ich finde es immer wieder eine spannende Geschichte. Er selbst, Jona, und die anderen, die er mit hineingezogen hatte, standen im Seesturm vor dem Aus ihres Lebens. Den Tod vor Augen fragten sie Jona: Wer bist du? Wer bist du eigentlich? Wer bist du, dass Gott so ein Aufhebens macht? Wer bist du, dass du meinst, Gott entkommen zu können? Wer bist du und was machst du? Und Jona antwortet. Er antwortet: Ich bin ein Hebräer und verehre Jahwe, den Gott des Himmels, der das Meer und das Festland gemacht hat. Jona 1, Vers 9. Jona glaubte an den Gott von Himmel, Erde und Meer. Klar, da gibt es kein Entkommen, auch nicht über das Meer. Und das wurde hier auch dem Jona klar. Er musste sich Gott stellen, er allein. Und seine Antwort an die Bootsleute, Jona 1, Vers 2 steht: Nehmt mich und werft mich ins Meer. Es klingt gruselig, aber ich verstehe es auf dem Hintergrund, dass Jona klar geworden ist: Ich kann hier nicht mehr abhauen. Und wenn ich ins Meer falle, falle ich ja in Gott. Überlasst mich dem Meer, überlasst mich der Hand dessen, der Himmel und Erde und Meer gemacht hat. Jona will aufhören zu fliehen. Er überlässt sich Gott. In Gottes Meer. Mag sein, es ist das Meer des Leides. Mag sein, es ist das Meer der Todesfurcht. Aber es ist Gottes Meer, ins Meer der Gottgeborgenheit. In Himmel, Erde, Luft und Meer ist er, Jona, stets in Gott. In Jona keimt eine neue Einsicht. So kann er sich in Gott fallen lassen. Was folgt? 3 Tage Einzelhaft, Exerzitien, Zeit allein mit Gott, nicht wissend, ob er oder wie es weitergehen soll. Und da war wortwörtlich kein Land in Sicht. Diese Tage veränderten Jonas Leben. Jona 3 finden wir das sogenannte Lied des Jona. Da heißt es: du Gott, warfst mich in die Tiefe. Keinerlei Diskussion, warum Gott dieses Unwetter zuließ. Hier heißt es: Du Gott, du hast es gemacht. Das finde ich heftig. Nicht Anklage, Einsicht. Deine Wogen, Gott, deine Wellen begruben mich. Mittendrin in diesem Nicht-Fliehen-Können entstand dies Lied. Jona hatte wohl jede Sicherheit verloren, aber er hatte neue Geborgenheit gefunden. Er, Gott, ist der Herr von Himmel, Erde, Luft und Meer, nicht wir. Mag sein, wir fühlen uns gelegentlich als Herren dieser Welt und es ist erstaunlich, was der Mensch vermag, aber es reicht manchmal ein kleiner Virus und der Mensch liegt auf der Nase. Sich Gott stellen in den Krisen des Lebens heißt ihn als wirksamen Herrn der Welt anerkennen und sich in ihn hinein fallen lassen. Hier bin ich, Herr. Hier ist mein ruhmreiches oder hier ist mein ärmliches, aber immer endliches Leben. Ich vertraue mein Leben dir Gott an. Ich liefere es dir, Gott, aus, mit allen Hoffnungen, Wünschen, Sehnsüchten. Ich weiß es in dir, Gott, aufgehoben. Ich arbeite ja in der Schule, im Religionsunterricht schaute ich mir mit einer 12. Klasse den Schöpfungstexte an in der Bibel. Und es entstand die Idee, selber Schöpfungstexte zu schreiben. Und zwar eben einen aus unseren Tagen. Einer der Schüler, ein 18-Jähriger, formulierte einen für mich überraschend persönlichen Text. Und ich lese daraus mal ein Stück. Und Gott sah, dass es gut war. Gott sehnte sich nach einem Gegenüber. Durch seine Liebe hatte er auch im Leben Entwicklung angelegt. Es entstand Materie mit Geist. Der Mensch war mit Verstand, Geist und Liebe entstanden. Als Mann und Frau bevölkerten sie die Erde und konnten all die Möglichkeiten nutzen. Gott sah, dass es gut war. Als ich das hörte, dachte ich, das ist aber ganz schön verrückt. Gott muss ganz schön verrückt sein, Sehnsucht nach Menschen zu haben. Verrückt. Ein Menschen so wie du und ich. Ja, aber irgendwie dachte ich, hat der Schüler das genial beschrieben. Denn wie sonst könnte man erklären oder wie sonst sollte ich heute euch hier erklären, dass sich Gott so sehr um den Menschen bemüht. Die Bibel zeigt, ja, Gott ist so verrückt, sich nach einem Gegenüber zu sehen. Gott ist so verrückt, dem Menschen hinterher zu rennen und sich um ihn zu kümmern, wie um seinen eigenen Augapfel. Und er rennt ihm sogar dann noch hinterher, wenn der Mensch vor ihm flieht. Gott ist so verrückt, dass er an unserer Seite bleibt, durch dick und dünn, gesehen oder ungesehen. Gott ist verrückterweise immer close to you, nah bei dir.